Mowa mu. Sali zusammen. Willkommen zu Bon Vavon. Wein mit Attitüde. Ein Schweizer Wein-Podcast mit dem ganzen Universum rund um Wein im Visier. Wo er wächst, wie er entsteht und vor allem, wer ihn macht. Ich bin Joel Gernet, a.k.a. Bon Vavon, und der Grund, warum ich heute nicht Schweizerdeutsch spreche, ist mein heutiger Gast. Max Geitlinger, Winzer und Gastronom aus Egerton im südbadischen Markgräflerland zwischen Freiburg und Basel, mitten im Dreiländereck. Und dort, im Dreiländereck, habe ich Max Geitlinger letzten Herbst an einem nebligen Oktobertag in seiner Gaststube, dem Hirschen, besucht. Also noch vor dem erneuten Lockdown. Mit dabei war mein Weinbuddy Lukas Vögele vom Schweizer Weingut Clues 177. Ihn wird man in diesem Podcast immer wieder mal als Sidekick hören. Und bei unserem Besuch kam Max straight aus dem Rebberg und hat, wie es ein guter Gastgeber so macht, gleich den ersten Wein aufgetischt, dazu Käse, Speck, Brot und Krautsalat. Und bevor wir über die Landweinrevolution, Sauvignon Blanc als trojanisches Pferd und Corona-Schnapsideen sprechen, möchte ich von ihm wissen, was ihn im Rebberg soeben beschäftigt hat. Max.
Also erstmal hallo und herzlich willkommen, es freut mich, dass das spontan geklappt hat und an diesem doch eher trübe Vormittag ist mir doch innen auch etwas angenehmer als Use. Wie gerade schon kurz angesprochen, es geht um Bodenbearbeitung und Einsaat. Jetzt, wir möchten eine Winterbegrünung einsehen, einfach um die Nährstoffversorgung ein bisschen zu verbessern oder auch die Bodenentwicklung zu unterstützen. Und das ist jetzt so das letzte Projekt eigentlich nach der Lese, die wir vor 4 Wochen beendet haben.
Was man einer erwähnen muss? Verstehst du eigentlich Baseldeutsch?
Sehr gut, ja.
Cool. Ich mache trotzdem auf Hochdeutsch weiter, weil wir sind nicht nur zu zweit, sondern den Lukas Vögele von der Clues 177. Der Lukas ist ebenfalls am Start und wird sich, wo immer er Bock hat, mit einklinken. Hallo Lukas.
Hallo ihr zwei.
Bist du froh, dass du heute nicht in den Rebbergen sein musst, sondern hier dir es gut gehen lassen kannst?
Ja, sehr froh. Bei dem Wetter ist es schön, drinnen zu sitzen, in einer warmen Stube hier. Ist perfekt.
Eben, du musst nicht arbeiten, du musst nicht fahren. Du hast alles richtig gemacht.
Genau. Kann trinken.
Schön. Ja.
Probiere.
Ja. Wir hatten gerade eben schon ein erstes Glas von deinem Rosé, Sekt. Kannst du kurz was darüber erzählen?
Also ich fand es jetzt einfach einen schönen Einstieg. Sehr frisch und erfrischend am Morgen, am Vormittag. Wie gesagt, das ist ein Spätburgunder-Sekt. Mache ich jetzt schon, ich würde jetzt mal sagen, der 10. Jahrgang oder so. Es ist immer Rosé. Die Idee ist einfach, was auch beim Sekt was Langlebiges zu machen und dann diese Sache, die Zeit geht, die sie brauchen. Dementsprechend ist es einfach alkoholische Gärung. 12 Monate und dann versekte man das.
Also das heißt, wir haben jetzt einen Jahrgang 2017, der richtig, genau, entsprechend lange auch auf der Hefe lag. Was gibt diese sorgfältige und lange Vinifizierung dem Wein für einen Charakter?
Ja, die Idee ist, dass es einfach ein bisschen tiefer kriegt und natürlich auch diese hefige Aromatik mit aufnimmt, so wie man das von der Goethe schöne kleine Champagner kennt. Es geht jetzt nicht zwingend darum, das zu kopieren, sondern es ist einfach, es soll eine Sache sein, die Reife könne und da ist die Hefe ja einfach eine schöne Unterstützung. Und dementsprechend experimentiere ich da ein bisschen rum. Ende 2014er, der war 5 Jahre auf der Hefe in der Flasche. Und die Standardvariante sind immer 36 Monate. Schmeckt einfach gut. Und mir füllt das jetzt auch schon jahrelang ohne Schwefel ab, weil man es einfach auch überhaupt nicht braucht beim Sekt. Und ja, das ist einfach wegen Entwicklungsweg, den man so beschreitet.
Kurze Frage zum Grundwein. Hast du den auch irgendwie besonders lange auf der Hefe oder was machst du mit dem?
Also der ist halt, wie gesagt, die 12 Monate auf der Hefe.
Auch auf der groben Hefe?
Genau.
Oh, genau.
Ja. Okay. Das gärt einfach in einem Holzfass und nach der Gärung wird es, ignoriert ist jetzt ein bisschen fies gesagt, aber es wird halt einfach Riefeklo, nennen wir es, reifen lassen.
Ernte im Trockenen, andererseits diese ungewisse Zukunft. Wie ist da die Gemütslage als Winzer und als Wirt, wo man ja eigentlich gleich doppelt betroffen ist von der ganzen Situation?
Ja, also das ist eigentlich eine gute Frage und ich muss sagen, so noch habe ich sie noch gar nicht an mich dran gelobt bisher. Natürlich bin ich unmittelbar betroffen, ständig, auch durch diesen Lockdown im Sommer. Bringt auch für mich neue Möglichkeiten, neue Spielräume und im Moment sehe ich es eher als Herausforderung, mit der Situation umzugehen, als ein Problem aus der Situation zu machen. Und was natürlich in der Rebe auch sehr schön ist, ich weiß nicht, geht dir vielleicht ähnlich, man ist da halt völlig geerdet, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist man mit den essentiellen Prozessen in Kontakt und die laufen immer gleich, also Jahreszeiten und so weiter, die Vegetation. Und das finde ich, das gibt auch eine gewisse Stabilität. Und gerade jetzt, wo alles unsicher ist und niemand weiß, was passiert oder als nächstes passieren wird, ist das eigentlich ganz schön, das so zu sehen, dass es in der Natur die Konstanz im Grunde hat und dass das dem Mensch auch gut tut, Teil von dieser Natur zu sein. Also ist für mich so.
Ja, selbst in der absoluten Lockdown-Phase gab es ja für Winzer nie irgendeine Sache wie Homeoffice oder ähnliches. Du bist ja voll geerdet da draußen und natürlich kriegt man alles mit, was drumherum ist, aber es lief trotzdem alles einigermaßen normal weiter im Gegensatz zu anderen Berufen oder zu vielen anderen.
Ja, und es war durch weniger Termine dann auch entspannter im Weinberg die Arbeit zu machen. Also so ging es mir. Ich habe das schon auch genossen und dann, nachdem man fertig war in der Rebe, auch wenn man mal bis um 8 Uhr geschafft hätte, dann hätte man hinterher trotzdem noch gegrillt oder Federball gespielt oder wen kickt oder wie getrunken. Aber durch das, dass die Gastronomie dann nicht war, war das entspannt und schön auch.
Hast du auch gewisse Sachen jetzt realisieren können oder dich herantasten können, die du sonst nicht gemacht hättest? Eben das Gute ist ja, dass der Natur wurscht ist, dass Corona ist oder nicht. Da gewisse Sachen, die lang auf sich haben warten lassen, die du jetzt endlich Zeit hattest, oder hast du einfach alles langsamer, bewusster und detailgetreuer gemacht?
Ja, also natürlich bewusster, das war schon ein Ziel und das ein oder andere hätte man dann auch noch durchziehen können, was man sonst eher nochmal verschoben hätte. Aber so die ganz großen Durchbrüche sind jetzt im Endeffekt auch nicht passiert. Wir haben Rebberg neu angelegt, das war eine anstrengende Aktion. Und die war aber geplant. Man hätte einfach nur ein entspannteres Zeitfenster zur Verfügung gehabt. Und die andere Situation ist natürlich, dass man ja die ganze Zeit dann als Gastronom oder Wirt sich da ja mit der Situation trotz allem auseinandersetzen muss und sich vorbereiten muss und die entsprechende Verordnungen umsetzen muss, dass es dann halt wieder konnte, als es weitergehen durfte. Von dem her war dann schon auch, also
wo und was habt ihr neu angepflanzt?
Wir haben mittlerweile einfach nämlich schön dastehende Müller-Thurgau-Weinberg gerodet und haben jetzt da wieder neue Müller-Thurgau hingepflanzt.
Wo befinden wir uns genau? Wie ist hier die Umgebung? Wo sind wir hier?
Ja, also wir sind im Markgräflerland. Südlichstes Teil von Baden, voll im Dreiländereck. Also ich sehe mich da auch als totale Dreiländereck-Mensch grundsätzlich. Ich habe eine intensivere Verbindung nach Basel als nach Freiburg. Und ich bin auch quasi 20 Minuten, 30 Minuten in Basel Stadtzentrum, wenn das gewünscht ist, was ich sehr schätze, weil man dort doch ein kulturelles Angebot hat und auch ein kulinarisches, was ich schon sehr schätze weiß. Ja, und ansonsten sind wir hier in Elgard. Der Elgard ist ein klitzekleiner Ort am Arsch der Welt, zum Glück. Wir haben keine Durchgangsstraße, was für immer gern so bleiben darf. Wir sind ein 90-Einwohner-Ort und hier ist schon immer unser Familie-Gasthaus, der Hirsche. Und den führe ich jetzt seit, wir nennen es jetzt mal 10 Jahre, und mache Wein nebenher und fühle mich wohl da in diesem kleinen Idyll.
Das mit dem Idyll trifft definitiv zu, wenn man hier ist und hierher kommt. Was auffällt ist, dass eigentlich, wenn man von der Rheinebene herkommt, wo ganz viele Rebberge sind, hier in der unmittelbaren Umgebung des Hirschen dominiert eher die sonstige Landwirtschaft und weniger der Weinbau. Bist du eigentlich hier so ein bisschen der Exot als Winzer mit deinen Reben?
Exot würde ich auf keinen Fall sagen. Ich finde es eigentlich schön, dass wir hier jetzt nicht so diese klassische Weinbaulandschaft hin, sondern bei uns ist tatsächlich so diese Kleinstrukturiertheit in der Fläche ist doch schon noch gegeben und durch das auch eine gewisse Vielfalt. Natürlich ist oft auch viel Mais, aber es sind immer wieder kleine Wälder oder eben dann mal wieder ein Wieberg oder ein Kartoffellager, whatever. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und so war halt auch unser Betrieb aufgestellt. Das war immer so ein Gemischtwarenladen, Kühe, Schweine, Ackerbau, Wald, bisschen Rebe, so. Und das hat sich dann so immer wieder zurückentwickelt aufgrund von der familiären Verhältnisse und der schwindenden Arbeitskraft, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich da dann auf die Wie halt konzentriert. Und das heißt jetzt auch nicht, dass man das wahnsinnig intensiviert hat, sondern einfach so Stück für Stück kleine Weinberge, die interessant waren oder die man einfach haben konnte, haben wir uns dann noch sozusagen unter den Nagel gerissen und mache jetzt auf knappe 2 Hektar Wiebau. Also auch das ist nicht viel und nicht groß.
Kann man alles noch schön überblicken und auch selber noch bearbeiten.
Ja.
Glaube ich an 3 verschiedenen Ortschaften. Und ich glaube, gerade diese Monokultur, das ist ja auch nicht das, was du suchst. Gerade mit deiner Weinbauphilosophie. Kannst du vielleicht da noch drauf eingehen?
Ja, also ich habe vor Jahren irgendwann mal wegen so der Zugang kriegt zu diesem biologisch-dynamischen Weinbau. Ja, das hat dann irgendwie zum Denken angeregt und eben, weil ich auch aus einer Struktur kam, wo jetzt nicht irgendwie voll extensiv irgendwas Viehzucht oder Ackerbau war, sondern bei uns war es schon immer so, dass es im weitesten Sinne dieser geschlossene Betriebskreislauf war, dass man die eigene Produkte im Kreislauf im Betrieb gehabt hat, weil man halt vielseitig war und das dann schlussendlich in der Gastronomie auch noch verkauft hat. So war das nie so für mich diese, die industrielle Landwirtschaft war für mich gar nicht so existent. Und erst, wo man sich dann da stärker damit auseinandergesetzt hat, hat man gemerkt, gut, es gibt eigentlich eine andere Landwirtschaft und dass mein Verständnis von der Landwirtschaft oder vom Wiebau eigentlich eine relativ große Schnittmenge hat mit dem, wie es der Rudolf Steiner gesehen hat oder wie man es halt als biologisch-dynamische Situation betrachtet. Und durch Ressource ist dann schon einfach auch immer stärker der Wunsch geworden, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man optimiere sagen kann, aber halt, ja, dass man dort mit der Natur schafft und sich deswegen einfließen lässt, was schon so die Vorväter gemacht haben.
Viele Winzer sagen ja gerne in Interviews, nach der Ausbildung muss ich erstmal wieder alles von Bord kippen, alles vergessen, alles ignorieren, was ich gelernt habe und einfach mal gucken, was ich vorfinde, was ich mit der Natur mache und was ich machen möchte. War das bei dir ähnlich? Weil du bist ja in Weinsberg ausgebildet als Weinbautechnologe.
Genau.
Ist das korrekt ausgedrückt? Ja, also ja. Weinbautechnologe sagt
ja
eigentlich genau,
ja,
das.
Genau.
Ist ja eigentlich wieder genau der Widerspruch zu der Philosophie, die du im Rebberg hast und vermittelst. War das bei dir auch so? Oder ist das einfach wieder, klingt das gut in den Medien und ist das etwas überspitzt dargestellt?
Also klar, das sind so, wie ich jetzt nicht gerade sage, abdroschene Aussage, aber die macht man hin und wieder mal und das stimmt zu einem gewissen Grad auch für mich. Also das, was man in der Berufsschule lernt oder auch Studium, sage ich jetzt mal, das ist halt irgendwo an der Theorie orientiert und ist auch für ein sehr breites Spektrum an wie Macharten ausgelegt und ich habe mich halt für eine Nische entschieden oder die Nische, die mich interessiert, die hat halt nicht viel damit zu tun, was man so gelernt hat.
Das Landweingut Max Geitler gibt es jetzt seit 10 Jahren.
Ja, das kann man.
Happy so Birthday.
Danke.
Zur ersten Dekade. Welche Stationen hast du als Winzer durchlaufen und welche Kolleginnen und Kollegen waren prägend für dich, der du jetzt bist als Winzer?
Ja, also da gibt's schon einige und das finde ich für mich selber auch immer wieder spannend, wie so die eigene Wahrnehmung oder die eigene, was man so schätzt an wie sich das verändert hat. Sag jetzt mal, ich bin da auf einem recht konventionelle Niveau eingestiegen. In meiner Ausbildung im Schlossgut in Istein bei der Familie Albert und Anita Soda. Das war mit Sicherheit eine sehr prägende Zeit, was die absolute Grundlage anging. Und da habe ich vom Wie auch noch nicht wirklich was verstanden. Die haben aber sehr gute Wie gemacht und die haben eine sehr coole Philosophie gehabt. Das waren sehr schaffige Menschen. Da hat man Werte gelernt. Die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Ich habe immer noch ein tolles Verhältnis mit denen. Das weiß ich auch sehr, schätze, das ist absolut stark. Und dann ging es halt in verschiedene Richtungen. Habe glücklicherweise immer gute Leute kennengelernt, wie am Schluss dann, oder am Schluss hoffentlich nicht, aber vor nicht allzu langer Zeit. dann der Lukas auch. Menschen kennengelernt, die einfach wieder neue Input bringen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Also das ist auch so irgendwas mit diesem Studium gedöns. Ich habe immer viel mehr gelernt in Situationen, wo wir Exkursionen gemacht haben, wo man Sachen angelügt hat und dann wie probiert hat. Und dann müssen wir einfach mit dem Auge sehen, was passiert und oft sind die eigene Situation wegen übertragen. Und das kann man viel selber machen, aber es hilft natürlich auch schon, wenn man Inspiration kriegt, dann auch von Menschen. Also ganz große Hilfe und Unterstützung in den letzten 10 Jahren mit Sicherheit, der Hans-Peter Zierhiese gesehen, weil er mir Teile von seiner Truppe Verarbeitung zur Verfügung stellt, die ich mir selber nicht leisten konnte bisher und in der Qualität auch nicht leisten kann. Und da kann ich frei schaffen, was meiner Wie-Qualität sicherlich zugute kommt. Und am meisten schätze ich einfach dort auch dieses Kollegiale. Also da verschmilzt dann wieder so soziale Aspekte mit weinspezifische Aspekte. Also das sind einfach tolle Menschen. Die beeinflussen einem nicht nur in der wie-bauliche Idee oder in der wie-Idee, sondern auch in der persönliche. Und auch viele Jüngere habe ich in Ebbe. Also Lukas, also Menschen, die auch deutlich jünger sind wie ich, die studiert haben, die auf der halben Welt oder auf der ganzen Welt rumgereist sind und einem durch Sachen näher bringen. Wir machen jetzt in ein paar Jahren konsequent sanfte Rebschnitte, das ist eine Sache, von der ich überhaupt nichts gehalten habe, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Und dann eine güte Kollegin, die sehr viel drüber gewusst hat und mir da einfach Sachen ausprobiert haben und wie getrunken haben und mittlerweile ist der Punkt, der ist total in Fleisch und Blut übergangen. Also das ist
worauf achtet ihr da?
Eine Überzeugung geworden einfach. Im Endeffekt ist es so, die Verlängerung oder halt der Startpunkt von meiner Wie-Philosophie. Es soll ja immer Sache sein, die möglichst selbstständig ohne größere Eingriffe überleben können oder sich entwickeln können. Das soll ja auch mit der Wie so sein. Die soll ja ohne große Manipulation von mir sich entwickle und das setzt am Schluss dann in der Rebe an und mit diesem sanften Rebschnitt kurz am Schluss halt darum, dass man die Rebe, vereinfacht gesagt, keine Verletzungen beifügt, die ihre Vitalkräfte stören. Das hört sich jetzt ein bisschen schwierig an, aber man muss es einfach am Objekt sehen und man muss es ein paar Mal gemacht haben und dann sieht man einfach, wenn man weiß, wie eine Rebe funktioniert, dann sieht man, was man machen kann und was man besser nicht machen soll. Und das Ziel ist, dass die Rebe möglichst alt wird. Sage jetzt mal, gesund bleibt und alt wird. Und das ist ja dann auch wieder das, man will alte Rebe haben, die kleine, wenige, güte, trüble machen und dann schöne Wiede vormachen.
Aber bevor ich die nächste Frage stelle, vielleicht wollen wir mal noch einen zweiten Wein einschenken. Wir haben hier drei Flaschen auf dem Tisch, eine mit einem roten Hirsch obendrauf, zwei mit einem blauen Hirschen obendrauf.
Wir starten jetzt mit dem Sauvignon Blanc. Weißweine haben einen blauen Hirsch, bis jetzt noch. Das ist natürlich auch immer so ein Thema, wo man noch irgendwas besser machen kann. Marketing, Use, was weiß ich, Design. Manche Menschen sagen, man macht keine blauen Hirsche auf Weinflasche. Ich denke mir, ist halt jetzt so. Auch nicht so schlimm. Ich muss aber sagen, der rote gefällt mir auch besser.
Manche Menschen sagen noch viel.
Ja, genau. Sauvignon Blanc, auch so eine Allerweltsorte irgendwie. Oder hat jetzt auch nicht so ein überragendes Image, aber ich habe irgendwann Sauvignon Blanc getrunken. Witzigerweise, in der Schweiz. Ich kann mich an den Namen von dem Video nicht mehr erinnern, ich habe aber das Etikett genau im Kopf.
Und war sie in der Nordwestschweiz oder?
Am Bodensee.
Am Bodensee.
Ja, das war
Proger vielleicht?
Das war quasi im ersten Jahr von meiner Ausbildung haben wir Exkursion gemacht am Bodensee. Also ja, Berufsschule. Keine Ahnung, von überhaupt nichts gehabt. Und Deswegen, man könnte Use finden, was das für ein Betrieb war, aber ich habe es nicht im Kopf. Sauvignon Blanc hat für mich geschmeckt wie eine frisch gemähte Brennnesselwiese. Fand die überragend. So wollte ich das haben. Und das war so ein Erlebnis, einfach sie dadurch Sauvignon Blanc im Kopf. Und ich habe sie dem auch viele absolut belanglose 0815 Sauvignon Blanc getrunken, was ich auch absolut langweilig finde.
Gibt es ja wie Sander Meer.
Ja, genau.
Neuseeland-Style. Da.
Jo, ja. Ja, also auch das fand ich irgendwann mal toll.
Ja.
Aber da bin ich das einfach komplett jeder drüber.
Irgendwie mal, irgendwann mal toll, aber umso mehr man Wein trinkt, umso mehr kommt man davon weg. Also,
oder ja, wenn man,
die richtigen Weine trinkt.
Genau. Aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass es solche Weine gibt. Ja. Weil über solche Weine, wenn die Leute sich dann durch das für Wein begeistern und beim Wein bleiben, dann landen sie irgendwann mal bei Max Geitlinger oder beim Lukas Vögele. Also das sind eigentlich so die trojanischen Pferde, die es halt auch braucht, um die Leute in dieses Weinuniversum zu katapultieren.
Ja, man kann allerdings auch mit Güdem wie ins Business einstieg. Es ist dann etwas betreuungsintensiver unter Umständen. Aber
ich habe gestern gleich ein tolles Statement gelesen. Schlechter Wein muss nicht billig sein.
Ja. Ja, leider. Weil,
Grüße an Philipp. Aber nee, kommen wir zurück zum Sauvignon Blanc. Ich finde, das total Coole daran ist jetzt, dass es eindeutig ein Sauvignon Blanc ist. Da ist eigentlich vieles oder alles darin, dass man eigentlich an dieser Rebsorte schätzt, aber trotzdem noch viel mehr Tiefgang, aber auch Stoffigkeit, als man sonst gewohnt ist. Also es hat so...
Er hat halt nicht so dieses kalt vergorene, katzenpissige, was eben Sauvignon Blanc oft hat und was in der Masse auch gerne so getrunken wird, aber hat er eben nicht. Also er ist eben wahrscheinlich jetzt weintechnisch nicht verkopft reduktiv ausgebaut, also auch der Most schon nicht groß mit Stickstoff geschützt oder so, sondern einfach genau, ja, so. Also wir haben jetzt einen Sauvignac seit diesem Jahr, auch im Ertrag, der pilzwiderstandsfähig ist, aber von der Aromatik auch so in die Richtung geht wie Sauvignon Blanc. Und den haben wir auch, also nicht einfach ganz normal wie jeden anderen Wein gepresst und oxidativ behandelt den Most und dann auch im Fass und dann schmeckt's. Aber wenn man eben dieses Pissige, was schon auch in der Grundraube ja vorhanden ist, wenn man das halten will, dann muss man den Wein halt massiv vor Luft schützen. Und ja, also da große Betriebe machen da einen riesen Aufwand für. Und am Ende schmeckt der Wein dann belanglos wie ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Und ja, ist halt die Frage, was man will. Aber ja, Max und ich, wir wollen beide lieber so ein Sauvignon Blanc.
Ja, und ich möchte vor allem auch nicht jetzt einen riesen technischen Aufwand betreiben, zum irgendein Wie machen. Und irgendwann bin ich dann mit Sauvignon Blanc vor der Loire in Berührung gekommen. Und das fand ich dann eigentlich so ziemlich ansprechend. Und dann denke ich, das sind ja ganz traditionelle Sachen auch. Also man hätte es früher mit einfachsten Mitteln gemacht, so wie man es jetzt halt auch macht. Und dann wäre das wegen stabilere und wegen tiefere, wie man muss halt einfach dann im Wieberg auch schon anders damit umgehen. Der Boden muss stimmen, die Pflanze muss stimmen. Und dann können wir aber wieder bei uns die Ebbe. Das ist jetzt der zweite Ertrag aus dem Wieberg, also da bin ich jetzt nicht unzufrieden. Für so junge Rebe, denke ich, ist das kommt schon was, aber das ist am Anfang von der Entwicklung, also da passiert auch noch einiges und eben zum Wie an sich haben wir unterschiedliche Lesezeitpunkte gemacht, so ein bisschen ausprobieren und herausfinden, wie sich so auf die Aromatik auswirkt. Ist am Schluss aber IV geworden und war in einem Holzfass für 12 Monate. Und wird dann wie alles unfiltriert auf die Fläche geführt und ist jetzt 8 Monate auf der Fläche oder so und so langsam habe ich auch wirklich Freude dran. Am Anfang war ich skeptisch, aber jetzt habe ich Freude.
Was kostet dieser Wein ab Hof?
Der kostet 15,50 Euro, meine ich.
Cool.
Ja, also ja. Es war ein Corona-Angebot, haben wir gedacht. Es sollten sehr, sehr faire Preise, damit es auch motiviert, zumindest mit heimnehmen, wenn man hier schon getrunken hat. Weil man natürlich schon ein bisschen Lüge müssen, dass man alles im Griff hat, trotz eingeschränktem Handlungsspielraum.
Eben, das muss man ja auch sehen. Wenn ich an dir, Max, vorbeigucke in die Gaststube hinein, dann steht da in der Mitte ein Tisch mit weißem Tischtuch, 3 Flaschen drauf, so einem Mundschutz.
Nasenschutz
und den Vinum Weinguide, die dich ja auch als Badener Newcomer des Jahres, glaube ich, letztes Jahr gewählt haben.
Genau, ja.
Aber da steht auf jeden Fall so ein Plakat, dass man bei euch ein Corona-Kit kaufen kann mit Schnaps, um zu trinken, glaube ich, und nicht um zu desinfizieren.
Desinfektion für innen.
Mit Wein und eben dieser Gesichtsmaske. Corona-Kit. Super coole Sache.
Ja, halt Schnaps ist mit dabei und es ist irgendwie auch ein bisschen Schnapsidee. Ich habe einen Marketing-Schub gehabt und habe mir gedacht, so jetzt wird es total extrem. Und klar, aber die Corona-Situation ist natürlich Thema, das ist präsent. Trotzdem müssen wir es jetzt nicht so todesmäßig ernst nehmen und deswegen war eigentlich so der Gedanke, wir haben für unsere Service-Mädels und für mich haben wir einen Hirschemundschutz, der sehr schön ist, selbstverständlich. Und dann war halt die Idee, dass man den Hirschemundschutz auch für unsere Gäste zur Verfügung stelle. Und Dotrus Use ist dann so wegen eigentlich der Gedanke gekommen, dass man ein Corona-Nothilfe-Kit machen kann mit Mundschutz, einem kleinen Speckbrettle, wie rot wie und einem Fläschle Schnaps. Also da kann man dann einfach auch mal eine Quarantäne problemlos überstehen, wenn sie nicht so lang ist.
Kommen wir nochmal auf Baden zurück, Markgräflerland, auf Weinbau. Du hast vorhin auch Hans-Peter Ziereisen erwähnt. Ja. Ein erstes Mal deine Weine verkostet habe ich auf dem Badischen Landweinmarkt, der ja von Hans-Peter Ziereisen initiiert wurde. Und ja, eigentlich so all diese Winzer, die ähnliche Philosophie haben wie jetzt, wie du, wie der Hans-Peter so vereint. Sprich, handwerklich gemachte Weine, naturnah, oder am besten erklärst du es selber.
Ja, also so wie ich die Kollege so mitkriegt habe, ist im Endeffekt der springende Punkt oder das, was alle irgendwo zusammenbringt, ist authentische Weine zu machen und jetzt nicht irgendwie sich am Kaltgär-Aromatik-Geschmacksprofil zu orientieren, sondern quasi Natur irgendwo machen zu lassen und dann kommt halt so Use bis Use kund. Und das klingt jetzt zwar irgendwie so, als ob da komische Sachen rauskommen, aber da können wir durch die Bank die interessante, spannende Sache aus und das ist einfach das, was ich am Wietrinke sehr schätze, wenn es wie sind, die zum Gespräch oder zum Nachdenken rege. Das ist eigentlich so das, was wie ausmachen müsste. Das müssen nicht nur belanglos reinlaufen.
Aber wie muss man sich denn das vorstellen? Ist das so eine Gespaltenheit? Also ist so die badische Weinwelt wie zweigeteilt? Weil als wir da auf dem Landweinmarkt waren und danach noch auf die gleichzeitig stattfindende andere Verkostung ging, wo der Landweinmarkt ja auch als Gegenstück extra vom Hans-Peter Ziereisen, der auch sehr gut und gerne provoziert, etabliert wurde. Das sind ja schon völlig unterschiedliche Welten. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist da der Vibe oder was geht da ab?
Also ich glaube, das war am Anfang so ein leichter Skandal und das hätte sich auch durchaus sein sollen. Mir war es selber, also das gab so eine, oder die gibt es immer noch, es gibt diese Gang, Hans-Peter Ziereisen, Brenneisen, Karl-Heinz Ruser, verschiedene, der Reinecker war auch schon dabei, verschiedene Zivilisten, sage ich jetzt mal, und ich habe da auch irgendwann mal teilnehmen dürfen. Wir waren immer Besucher vom normalen Weinmarkt. Und sind hinterher in die Aldi Post zum Essen und eigentlich haben wir immer beim Essen erst wirklich güte und spannende Wein getrunken und am Landwein, am Weinmarkt war das halt ja irgendwann dann relativ gleichförmig einfach. Und das war halt so der Antrieb eigentlich oder der Ansatz, dass man denkt, also irgendwie aus dieser Gleichförmigkeit könnte man wegen Use gehen und Bade ist jetzt in Deutschland eigentlich noch eins oder größere Weinbaugebiete und trotzdem ist es aber vom Image her und so ganz wieder unter oder sehr uninteressant.
Nicht ganz so schlimm wie Rheingau.
Ja, aber die machen wenigstens Riesling. ja, und dann ja, war halt, wir waren ja alles zu dem Zeitpunkt schon Menschen, die, ich sage jetzt mal, wie mit Handschrift und mit Charakter gemacht haben und die sich jetzt nicht irgendwie am Mainstream orientiert und denkt, so, jetzt machen wir einen Güdedel, wo wir Sauvignon Blanc schmeckt, damit man verkaufen können, sondern man hätte einfach einen anderen Ansatz gehabt. Und Dotrus Use ist das dann entstanden und natürlich war das auch wegen so ein kleiner Peaks in dieses Weinbauverband Konstrukt, Regelwerk, dass Landweinwinzer, und das ist ja dann wiederum der Ursprung, dass wir die Landweinwinzer sind, weil wir da halt schon nicht konform waren mit unserem Weingeschmack im Geschmacksprofil vom Verband oder wer auch immer da dafür verantwortlich ist. Da war ja schon eine gewisse Differenz da, sage ich jetzt mal. Und dann wollte man halt schon ein kleines Statement setzen, so gut, okay, wir haben qualitativ hochwertige Wein, was von Restaurantsommeliers Fachwelt eigentlich auch so bestätigt wird, und trotzdem dürfen wir dann an diesem Weinmarkt nicht mitmachen, und dann wollte man schon wegen halt ein Gegenpol setzen. Und das hätte natürlich mal kurzfristig dann auch für einen kleinen Aufschrei gesorgt, was auch absolut in Ordnung war. Und ich glaube, mittlerweile ist es wieder einigermaßen eingerenkt und es läuft nebeneinander her. Nicht zuletzt aufgrund dieser Aktion ist vielleicht auch ein klein wenig Impuls gekommen, dass man umdenken muss in der gesamten Szene oder in dieser Verbandsstruktur, dass man da mehr an der Realität sich anpassen müssen, weniger in der Vergangenheit leben sollte eventuell.
Also das heißt, es läuft inzwischen vielleicht nicht nur parallel, sondern auch wieder ein bisschen aufeinander zu. Ich meine, eben hat es mit dem herkömmlichen Weinmarkt die eine Bewegung gegeben, dann mit dem Landweinmarkt die Gegenbewegung, und oft ist es ja so, dann These, Antithese, Synthese. Am Schluss dann findet das zusammen oder nähert es sich zumindest aneinander an, so dass dann irgendwie beide Seiten auch voneinander profitieren und am Ende halt durchaus eine Annäherung und ein Mehrwert entstanden ist für alle Beteiligten. Kann man das so feststellen?
Ja, also ich denke schon, zum einen durch diese kleine Rebellion ist natürlich auch viel geschrieben worden, was ja dann auch wieder ein gewisses Schlaglicht auf die gesamte Region legt. Und mittlerweile, also da war jetzt nie irgendwelche wirkliche tiefe Gräbe, sondern das war halt mal, da war man mal kurz ein bisschen irritiert. Und ich würde es auch nicht so, dieses Gegenbewegung ist ja eigentlich nicht, es geht nicht gegen was sie, es geht eigentlich darum, das machen, was man für richtig haltet. Und dafür sage ich jetzt mal auch Eatsto und gar nicht sage, dass irgendwas anderes schlecht ist oder falsch oder man nur mal selber rechtet, sondern man macht, was man für richtig haltet, ohne jemandem das Leid leben zu wollen. Und im Optimalfall, und das ist ja wünschenswert, auch Stichwort Demokratie, dass man am Schluss einen gemeinsamen Nenner findet und nicht die ewige Gegner bleibt. Und das beinhaltet immer irgendwie einen Kompromiss. Das bewegt sich in die richtige Richtung, gemeinsam.
Das Lustige ist ja, als der Lukas und ich vorhin durch die Rehberge bei Istein geschlendert sind, dann hat der Lukas festgestellt und gesagt, eigentlich wären unsere Weine in Deutschland, wären das alles Landweine. Und bei uns sind die AOC-Weine.
Ja genau, sind die, unsere Weine sind ja auch nicht rebsortentypisch. Es gibt, unser Orange-Wein darf draufstehen, AOC Basel-Land. Also das wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich, in Frankreich genauso wenig. Ja. Dann, ich weiß nicht mal, ein Wein heißt Le Blanc, das ist eine Cuvée aus Reuschling und eine Piwi, auch als Basel-Land. Ich denke, ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre, aber in der Schweiz, in Frankreich wäre das nicht möglich. Das als Appellationswein, vielleicht als IGP, aber nicht als AOC. Und ja, das, also da gibt es schon ein bisschen Überregulierung auch von der EU, die dann so das dann auch auslösen. Und aber in Deutschland ist noch speziell dazu eben dieses AP-Nummernsystem, dass der Wein dann nur die AP-Nummer bekommt, wenn er durchgeht bei irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich einen Altersdurchschnitt haben von 65, die dann da Weine probieren und die schon so festgeschriebenes System von Wein im Kopf haben, die keinen Schwefel haben oder wenig Schwefel haben, schon überhaupt nicht verstehen und den sofort als fehlerhaft einteilen und zack, ist es ein Landwein. Und ja, das ist halt ein System, das wird wahrscheinlich nach wie vor bestehen bleiben, aber es ist halt nicht modern. Eigentlich.
Ja, also man muss einfach Mittel und Wege finden, damit umzugehen, weil es wird so bleiben, wie du sagst, und fand ich auch eine sehr schöne Begrifflichkeit, Überreglementierung, in die Richtung kurz mit Sicherheit, und das ist ja in vielen Bereichen so. Und eben wir als Landweinwinzer haben ja dann eben versucht, einfach mit den Gegebenheiten, die da sind, umzugehen und einfach an das, was man glaube oder von dem, wo wir überzeugt sind, solche wie zu machen. Und am Schluss ist es dann auch so, wenn man es verkauft kriegt oder wenn es gerne getrunken wird, dann kann es ja so schlecht nicht sein. Und dann ist es ja für jeden auch völlig egal, was da auf dem Etikett steht. Also das ist so die Erfahrung, die ich auch hier in der Wirtschaft mache. Hier hat mich noch nie jemand gefragt, oh, das ist aber nur Landwein. Das ist völlig egal, wenn der wie schmeckt, dann ja.
Eben, und du hast ja auch keine Probleme, deine 10.000 Flaschen loszuwerden. Ich würde sagen,
ich trinke selber auch ziemlich viel.
Schenken wir uns gerade noch den zweiten und letzten Wein ein.
Ja, obwohl es mir schwerfällt, mich von dem Sauvignon jetzt trennen, kriege ich echt gern dran mittlerweile. Doch, ja.
Bevor der Podcast schon fast wieder zu Ende ist, Wir müssen uns ja unbedingt noch über Gutedel und Spätburgunder dann unterhalten.
Ja, also die Weinauswahl ist jetzt ein bisschen zufällig passiert, deswegen. Das ist kein Gutedel, der klassischerweise dazu gehört, ist aber was, wo ich grundsätzlich sehr mag. Hab allerdings nur eine kleine Produktion, ich glaube es sind 500 Flaschen aktuell. Da kann ich gar nicht viel experimentieren. Da gibt es einfach immer nur IV.
Den also, gut und edel.
Genau, der aber ist dann schon auch experimentell gemacht, ja. Schon.
Also dann fokussieren wir uns jetzt auf den Spätburgunder. Ist ja auch deine Spezialität und glaube ich mit Abstand deine meiste Rebfläche.
Ja, also das ist mit Sicherheit, das ist, glaube ich, irgendwie, letztens habe ich es mal ausgerechnet, 60% Fläche. Und da bin ich auch, wie oft in meiner weinbaulichen Historie, immer spielt Zufall eine große Rolle. Ich bin an einen kleinen Weinberg im schönen Ort Feuerbach, mir sage Feuerbach, im Paralleltal vom Kandertal, Draglaufe und die Parzelle war einfach klein und die Lage war schön und ich habe mir so gedacht, jo, das machen wir jetzt mal. Ich wollte unbedingt eigene Spätburgunderfläche haben und habe dann erst so im Laufe der Jahre realisiert, ich bin jetzt hier in Feuerbach und habe hier ein absolut interessantes, spannende Kalkboden mit einem hohen Eisanteil, eher felsig im Untergrund. Also hochinteressante Boden für Pinot Noir Spätburgunder. Und hab da dann, ja, das mache ich jetzt schon sicherlich 5-6 Jahre, einfach wegen experimentiert, wie geht man damit um und was man halt einfach merkt, ist, dass es sich unterscheidet. Ich finde, in der Regel macht es eine filigranere, kühlere Spätburgunder-Typ. In dem Fall haben wir jetzt die maximale Variante im Glas, die ist einfach 24 Monate im Holzfass und wird unfiltriert abgefüllt, ist jetzt auch 8 Monate auf der Fläche und da habe ich wegen mit Stängel, also ganze Whole Bunch, wie man sagt, oder ich mir sage, bei der Gärung so Anteile rumgemacht und ich finde, das kommt so ein bisschen Usus, macht es ein bisschen herber, vielleicht auch gleich wegen aggressiver so in dem Alter, aber ich mag's. Bin gespannt auf die Entwicklung.
Und im gebrauchten Holzfass, weil das Fass selber ist in der Nase kaum wahrnehmbar. Also du hast vielleicht so eine ganze dezente Würzigkeit, aber eigentlich dominiert immer noch die Kirschfrucht.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung und das finde ich auch immer gut, wenn das Holz nicht im Vordergrund steht. Also ich verwende keine Holzfässer, weil ich wie machen will, der nach Holz schmeckt, sondern im Optimalfall schmeckt man das Holz gar nicht. Es geht einfach um die Reifeprozesse, die im Holz passieren können oder sollen oder ablaufen. Deswegen habe ich da von Anfang an gebucht, die Holzfässer gekauft von Kollegen. Und die werde dann wieder beleckt und der Wie liegt einfach 2 Jahre da drin. Ich glaube, 2017 ist auch so ein Jahrgang, der hat 24 Monate überhaupt keinen Schwefel gekriegt. Und vor der Füllung bin ich dann einmal noch nicht ganz so cool. Also beim Sekt bin ich also cool, da lässt mir der Schwefel komplett weg. Beim Rotwein bin ich eigentlich auch so weit, aber als wir den abgefüllt haben, war ich es noch nicht ganz. Aber das sind so, ich meine, zwischen 30 und 40 Milligramm Schwefel. Also das ist für mich vertretbar.
Maximal Spätburgunder 2017, das ist der aktuelle, jetzt erhältliche Jahrgang.
Genau, ja.
Was kostet der Abhof?
22.
Sehr fair.
Ja, das liegt im Gaumen des Betrachters, aber ich finde doch auf jeden Fall preiswert, würde ich sagen. Macht mir jetzt mit dem Riechen schon wieder richtig Spaß.
Ja, bevor wir uns jetzt auf weitere Verkosten ohne Mikrofon fokussieren können, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Lässt du jetzt die kommenden Wochen, Tage, Monate, Jahre einfach auf dich zukommen? Eben, es ist momentan so viel Ungewisses oder hackst du schon wieder gewisse Pläne aus? Hast du noch Wünsche, Visionen, Träume, die du jetzt kurzfristig oder langfristig noch angehen möchtest? Oder soll es einfach so weitergehen wie bisher, einfach langsam und Schritt für Schritt?
gut, dass du das ansprichst, sag ich jetzt mal. Ich habe vor 2 Tagen eine schöne Mittagspause gemacht und dann habe ich tatsächlich denkt, jetzt habe ich mal wieder eine Vision gehabt, sozusagen. Es gibt nur ein Gebäude, ehemalige Pferdestall. Das möchte ich in der Nutzung quasi recyceln. Momentan steht es einfach nur rum, kann gar nichts. Und das soll jetzt für die Weinausbaugeschichte wegen fit gemacht werden. Ich möchte da eine Möglichkeit zur Kühlung der Trauben organisiere und zur Maische Verarbeitungsszenario installiere. Und das war so eine richtig schöne Vision, weil ich da so gelegen bin mit geschlossenen Augen und in meinem Kopf sich das so bildlich aufgebaut hat, wie das aussehen könnte. Und das ist eigentlich so das, was es über den Winter vielleicht umzusetzen gilt. Und ansonsten hast du es auch sehr richtig gesagt, das ist schon immer meine Strategie gewesen, kleine Schritte, eins nach dem anderen, keine übertriebenen Investitionen, alles bodenständig und ja, auf Entwicklungen reagieren können und so soll das auch in Zukunft wieder gehen. Man wird sehen, was kommt und wie es kommt und im Grunde bin ich einfach entspannt und flexibel und richte mich drauf ein und habe aber auch schon ein paar Visionen und Ideen, was passieren soll.
Cool, dann wünsche ich, dass all diese Visionen sich so manifestieren und realisieren und weiterhin alles Gute als Winzer, als Gastgeber.
Dankeschön.
Generell. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass du dich so spontan hast überfallen lassen.
Ja, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ist ja auch schön, die Gelegenheit wahrzunehmen und nicht die Menschen zu treffen und ein wenig über wie ich schwätze und währenddessen mal einen Schluck trinkt am Samstagmorgen. Gibt's Schlimmeres.
Also, Dankeschön und bis bald wieder.
Ich bedanke mich. Danke, erfolgreich.
So viel zu Max Geitlinger. Mehr zu ihm und den Weinen, die wir getrunken haben, findest du im Podcast-Beschrieb oder natürlich unter bonvinvent.com. Bonvinvent bitte mit N in der Mitte. Für Props, Kritik oder Anregungen erreichst du mich unter info@bonvinvent.com oder natürlich via Facebook @bonvinvent oder Instagram dort als Fetch on Fire bonvinvent. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere den Podcast und empfehle mich weiter. Danke, cheers und bis zum nächsten Mal. Salut zusammen.